Die Radio Wissen. Early Bird.
Ärzte ohne Grenzen und Reporter ohne Grenzen. Kennen wir alles schon. Jetzt kommt Küche ohne Grenzen. Cuisine sans frontières, eine Hilfsorganisation aus der Schweiz. Die versuchen mit Kochen und mit Essen Menschen in Krisengebieten zusammenzubringen. Eines der Projekte ist in Kenia. Da versucht Cuisine sans frontières zwischen zwei verfeindeten Stämmen zu vermitteln. Sebastian Büchler, der ist gelernter Koch, der ist ehrenamtlich für Cuisine sans frontières im Einsatz und er war auch schon in dem Projekt in Kenia. Ich habe Sebastian gefragt, sag mal, was gibt's denn da eigentlich zu essen in eurem Zentrum in Kenia?
Also hauptsächlich gibt es die üblichen Gerichte zu essen, die man dort sowieso kocht, also Ugali beispielsweise, das ist so eine Art Maisbrei, das ist vergleichbar mit der Polenta bei uns. Das gibt es eigentlich sehr oft zu essen. Ein anderes Gericht ist Kiteri, das ist ein Bohnen-Mais-Eintopf mit Kartoffeln.
Mhm. Schmeckt das?
Ja, wenn man es nicht jeden Tag essen muss, dann schmeckt's. Aber wenn man das natürlich über längere Zeit, also mehrere Wochen jeden Tag das Gleiche isst, dann hat man irgendwann auch mal genug davon.
Mhm. Was ist das für ein Ort? Beschreibt ihr mal ein bisschen für uns. Was bietet ihr da an in diesem Zentrum, was ihr gegründet habt?
Also das Zentrum befindet sich zwischen zwei verfeindeten Stämmen, so im Grenzgebiet, und wurde eigentlich als neutrale Zone gegründet. Also damit sich die Vertreter der zwei Stämme dort treffen können, sich austauschen können und am Frieden zu arbeiten. Wir haben dort ein Restaurant mit einem gedeckten Gästebereich. Daneben befindet sich noch 5 kleine Häuschen, wo man übernachten kann. Also ich habe auch selber in so einem gewohnt, in dieser Zeit, in der ich dort war. Und in der Zwischenzeit haben sich noch weitere Sachen angesiedelt. Also es gibt noch von einer anderen NGO ein Bienenprojekt, das von europäischen Geldern finanziert wird. Bei dem wird dann an Wildbienen geforscht. Und es gibt auch noch ein Kamelprojekt, um das Kamel als Nutztier näher zu bringen. Und das sind einfach weitere Projekte, die sich angesiedelt haben, nachdem wir eigentlich so den Start gemacht haben.
Und wer sind diese beiden verfeindeten Stämme, von denen du eben gesprochen hast? Warum sind die verfeindet und wer ist das?
Das sind die Pokot und die Turkana. Die sind traditionell verfeindet. Ich glaube, sie wissen bald selber nicht mehr, warum sie eigentlich verfeindet sind. Das ist schon fast so Tradition, dass man verfeindet ist. Das Problem liegt hauptsächlich darin, das Weideland wird knapp. Auch die Klimaveränderung hat einen Einfluss. Und ja, sie klauen sich teilweise auch die Rinder, um den Brautpreis zu bezahlen, wenn sie heiraten möchten. Und das führt zu Problemen. Und wenn mal die eine Seite der anderen Seite Rinder klaut, dann muss man sich rächen. Und ja, wenn man so in einen Teufelskreis reinkommt, dann hört das fast nicht mehr auf.
Wie habt ihr die beiden denn dazu bekommen, dass sie da jetzt auch hinkommen und sich da an einen Tisch zusammensetzen, im wahrsten Sinne des Wortes?
Wir hatten eine lokale Person vor Ort. Also das ist ein Schweizer, der ist vor über 20 Jahren ausgewandert und der setzt sich schon seit längerem für so Friedensprojekte ein und er lebt im Stammesgebiet der Pokot. Und er hat Kontakt aufgenommen zu uns und gesagt, hier wäre ein guter Ort für ein Projekt und hat die Verbindungen hergestellt zu den leitenden Personen der Stämme. Und wir haben mit ihnen gesprochen und sie waren begeistert von der Idee, dass man mit einem Restaurant dazu beitragen könnte, um die Region zu befrieden. Und so sind wir gestartet.
Und wie wird das angenommen?
Am Anfang war es schon sehr eine kritische Stimmung da, aber das ist klar, weil man kennt uns nicht, man vertraut uns nicht sofort von Anfang an. Wenn da plötzlich ein paar Leute aus dem Ausland auftauchen und finden, ja, wir machen etwas für euch, also irgendwie, ja, wieso sollten die das einfach so tun? Also das ist klar, am Anfang gibt es gewisse, ja, vorsichtige, kritische Stimmen, aber das hat sich eigentlich ziemlich schnell gelegt, weil wir haben mit diesen Leuten zusammengearbeitet, wir haben diese Leute angestellt, wir haben Arbeit generiert und das hat die Leute sehr schnell überzeugt.
Was hat das Projekt denn letztendlich bewirkt? Also wenn man das jetzt mal ganz konkret wissen wollen würde, was hat sich verändert in den 5 Jahren, seit ihr da seid?
Also verändert in den 5 Jahren hat sich beispielsweise, dass die gewalttätigen Auseinandersetzungen zurückgegangen sind.
Das heißt tatsächlich weniger Tote tatsächlich auch.
Ja.
Ah, okay.
Mhm. Ja. In der Zeit, als ich dort war, habe ich auch einmal gehört, dass geschossen wurde in der Nacht. Also der Konflikt war schon präsent. Wir waren selber nicht involviert, aber wir wussten, es passiert etwas.
Da, wo es kriselt, da geht die Organisation Cuisine sans frontières hin und die kochen. Darüber hat Sebastian Büchler mir gerade schon ein bisschen was erzählt. Der ist ehrenamtlicher Helfer bei Cuisine sans frontières. Und wir haben gerade über sein Projekt oder über deren Projekt in Kenia gesprochen. Da hat Cuisine sans frontières ein Zentrum gegründet, um zwei verfeindete Stämme zusammenzubringen. Und ich wollte von Sebastian wissen, ihr seid da in Krisen- oder Konfliktgebieten. Gab es denn auch schon mal Situationen für dich, die gefährlich waren?
Nicht direkt. Also einmal habe ich eine Begegnung mit einem Affen gehabt, wo ich dachte, das wird brenzlig. Aber ich hatte nie mit irgendwelchen Menschen Probleme oder Angst von Menschen. Das hatte ich nie.
Und auch sonst bei euch in der Organisation war es nie so, dass ihr gesagt habt, oh, wir müssen mal Mitarbeiter aus einem Krisengebiet rausholen tatsächlich?
Nein, wir mussten nie Leute evakuieren in diesem Sinne. Man spürt relativ schnell, wenn die Situation ein bisschen kritischer wird und dann zieht man sich halt einfach zurück. Also während diesen 5 Jahren mussten wir auch das Zentrum schon evakuieren, aber dann hat man einfach gemerkt, die Stimmung wird wieder aggressiver. Dann hat man einfach den Mitarbeitern gesagt, geht nach Hause, kommt in 2 Wochen wieder und man hat sich zurückgezogen. Und nach 2 Wochen oder 3 Wochen später ist man wieder hin und hat wieder weitergemacht.
Euer Ansatz ist ja jetzt wirklich, die Leute zusammenzubringen über Essen. Ne? Warum funktioniert das, glaubst du? Warum ist das ein guter Ansatz?
Ja, ich denke, wenn ich in die Weltpolitik schaue, dann wird immer ein Staatsbankett veranstaltet, wenn sich irgendwelche wichtige Leute treffen. Und ich denke, das ist ein guter Hinweis, wieso das Essen funktioniert, sonst würde man das auf dieser hohen Ebene nicht anwenden. Und Essen ist etwas, das verbindet. Wenn ich mit jemandem am Tisch sitze und ich nichts mit ihm gemeinsam habe, aber ich esse mit ihm gemeinsam, dann habe ich schon etwas Gemeinsames mit ihm, über das ich mich unterhalten kann, über das Essen. Ich kann das Essen kritisieren, ich kann es loben, ich kann ihm erzählen, wie wir das bei uns anders machen. Also das bricht sofort das Eis und führt dazu, dass man sich austauschen kann.
Jetzt treffen zum Beispiel in Kenia ja nicht nur 2 verfeindete Stämme aufeinander, sondern ihr kommt ja auch noch dazu. Du jetzt als Schweizer kommst dahin. Was hat dich denn am meisten überrascht bei der Arbeit in Kenia?
Was mich am meisten überrascht hat? Ich denke, das ist die unterschiedliche Kultur. Das war am Anfang wirklich eine Umstellung, weil wir leben hier in unserem goldenen Käfig. Für uns alles funktioniert immer. Die Natur ist völlig berechenbar bei uns. Wir haben die Natur im Griff, es gibt praktisch keine Naturkatastrophen, es gibt keine Einschränkungen des täglichen Lebens durch die Natur und das ist in Afrika oder auch in Kenia anders. Wenn es viel regnet beispielsweise, es gibt einen Fluss, den wir durchqueren mussten und wenn es viel regnet, dann hat es einfach zu viel Wasser, dann kann man nicht durch und dann wartet man einfach und dann wartet man zwischen 2 und 20 Stunden. Und ja, das ist dann einfach so. Und damit muss man sich abfinden, dass man halt nicht alles genau timen kann auf die Minute.
Und die Menschen, wie hast du die so erlebt? Also auch einfach dann gelassener, weil vieles drumherum so unvorhersehbar ist? Oder wie hast du die empfunden?
Die Leute sind viel gelassener. Die nehmen das mit Humor. Die sagen einfach, ja, es ist so, wir können es nicht ändern. Und sie akzeptieren die Situation. Und das war für mich, als ich das erste Mal zurückgekommen bin, saß ich während 8 Stunden zu zweit auf einem Beifahrersitz. Und dann bin ich in die Economy Class rein vom Flugzeug und war so zufrieden mit so viel Platz, wie ich hatte. Und dann, als ich angekommen bin, habe ich so eine Gratiszeitung am Flughafen gefunden und gelesen. Und da stand Schlagzeile, immer mehr Pendler müssen stehen. Und ich habe einfach gelacht, weil ich dachte, das kann ja nicht euer Ernst sein.
Es relativiert sich alles, ne?
Ja, genau.
Gab es denn auch trotzdem mal Probleme, also Schwierigkeiten zwischen den unterschiedlichen Mentalitäten vielleicht auch?
Ja, Schwierigkeiten ist das falsche Wort. Ich denke eher Missverständnisse. Ein Fall war, als ich einem Barmitarbeiter gesagt habe, er müsse das Lager aufräumen und ihm erklärt, er soll alles rausnehmen, er soll rauswischen und wieder alles reinstellen. Ich bin dann etwas anders machen gegangen und als ich zurückkam, saß er dort und hatte nichts gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum hast du es nicht gemacht? Dann sagt er, ich habe doch dir gesagt, du solltest das Lager aufräumen. Und dann hat er mir gesagt, ja, du hast mir das schon gesagt, aber du hast nicht gesagt, wann ich anfangen soll. Und er ist davon ausgegangen, ich informiere ihn, was er zu tun hat und werde ihm dann sagen, wann er es tun muss. Aber für mich war das irgendwie wie klar, ja, wenn ich sage, dann kann er schon anfangen.
Ab sofort quasi.
Ja, natürlich.
Und hat dir das gut gefallen? Würdest du nochmal hingehen?
Auf jeden Fall, ja. Diese Entschleunigung tat auch mir gut, dort zu sein und halt einfach die Welt auch mit anderen Augen zu sehen und zu sehen, dass es mehr gibt als nur unsere kleine, perfekte Welt.
Kochen für den Frieden, so könnte man das nennen, was Cuisine sans Frontières macht. Wir sprechen heute Morgen über die Projekte der Schweizer NGO. Unter anderem haben die eins in Georgien, in der Stadt Tskaltubo. Früher war dieser Ort mal für den Tourismus in der Sowjetunion ziemlich wichtig. Heute ist er eher ziemlich trostlos. In diesen großen ehemaligen Hotelanlagen leben heute Flüchtlinge. Und zwar aus dem Konflikt mit der Region Abchasien. Die wollte ihre Unabhängigkeit von Georgien erreichen. Und mit diesen Flüchtlingen arbeitet Cuisine sans Frontières. Und ich habe Sebastian Büchler, er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der NGO, gefragt, was habt ihr denn in dieser Stadt in Georgien auf die Beine gestellt?
Wir haben Personen ausgebildet, um in der Küche zu arbeiten. Das war ein kleiner Kurs von 4 bis 5 Monaten. Da haben sie so die Basic-Handgriffe gelernt, um sich nachher in der Gastronomie bewerben zu können.
Reicht das denn aus, 4 bis 5 Monate? Was kann man da lernen?
Man kann die ersten einfachen Handgriffe lernen, man kann einfache Rezepte zubereiten lernen, wie man Hygienerichtlinien einhält etc. Also es gibt in den Restaurants viele Leute, die nicht mehr Training hatten, auch in Schweiz oder in Deutschland, die in der Gastronomie arbeiten, die hatten nicht mehr Ausbildung als diese 4-5 Monate.
Mittlerweile ist ja der Tourismus so ein bisschen wieder aufgeblüht in der Stadt. Ein paar von den alten Hotels wurden auch renoviert, die wurden jetzt wieder eröffnet. Haben diese Kochschüler mit dieser Ausbildung, die ihr ihnen gegeben habt, anschließend dann auch einen Job gefunden?
Über einen Drittel hatte ein Jahr nach der Ausbildung eine Stelle. Und für Leute, die bis anhin noch nie gearbeitet hatten, die haben einfach die Schule gemacht und seither waren sie arbeitslos, weil es einfach keine Arbeit gab, ist das eigentlich ein ziemlich guter Wert, wenn ein Drittel dann immer noch einen Job hat.
Und wie sieht es in der Zukunft für die aus? Glaubst du, dass der Ort weiter aufblühen wird?
Also ich erwarte, dass es aufblühen wird. Auch die Weltbank investiert Geld, aus Europa fließt Geld dorthin, weil man gemerkt hat, man kann das touristisch ausbauen. Und es gibt auch Orte in Georgien, die schon, also beispielsweise Batumi, ist sehr touristisch erschlossen. Dort kostet ein Glas Wein gleich viel wie eine Übernachtung mit Frühstück an einem anderen Ort, irgendwo auf dem Land. Also das hat sich sehr viel verändert und ich bin überzeugt, dass in Skaltubo diese Veränderung auch einsetzen wird.
Warum würdest du sagen, würde es sich lohnen, nach Georgien zu fahren oder nach Skaltubo direkt zu fahren?
Als Koch muss ich sagen, wegen dem Essen.
Mhm.
Ich war wahnsinnig überrascht, wie gut das Essen in Georgien war. Bevor ich dorthin ging, kannte ich Georgien nicht. Ich wusste nicht, Georgien nicht. Ich dachte, ja, das liegt irgendwo im Osten. Ich wusste nicht, wo das ist. Und ich war sehr positiv überrascht über die eigene Küche, die sie haben.
Was gibt's denn da?
Sie haben sehr guten Wein, sie haben sehr feinen Käse und sehr viele eigene Gerichte. Sie haben russische Einflüsse, türkische Einflüsse. Gleichzeitig haben sie viele Gewürze, weil die Seidenstraße dort vorbei, in der Nähe vorbeiging. Sie haben extrem viele verschiedene Kombinationen von Produkten.
Viel Fleisch auch oder eher so Gemüse oder was kann ich mir vorstellen? Was war dein Lieblingsgericht?
Das ist schwierig. Es gab viele verschiedene Produkte, die ich sehr mochte. Aber ja, sie haben viel Fleisch, aber auch als Vegetarier hat man absolut kein Problem, vegetarisch zu essen.
Ah, perfekt. Du bist ja selbst auch ausgebildeter Koch, aber mittlerweile studierst du Politikwissenschaften. Warum
genau.
Hast du dich entschieden, das Metier zu wechseln? Hat das auch mit der Arbeit für Cuisine Sans Frontières zu tun?
Das hat sicher auch einen Einfluss gehabt. Einerseits, das waren die als Koch die Arbeitszeiten, was das einfach das Sozialleben ein bisschen schwieriger macht. Dann gleichzeitig die Eindrücke von Cuisine Sans Frontières, dass ich gesehen habe, man kann etwas bewirken. Und dass ich auch einfach gesehen habe, dass ich nicht ganz einverstanden bin mit gewissen politischen Entwicklungen in der Schweiz oder auch in Europa und ich entschieden habe, dass ich mich einbringen möchte, dass ich einen Beitrag dazu leisten will, dass es gut kommt.
Das heißt, du willst vielleicht auch in die Politik gehen?
Ich könnte es mir vorstellen. Das ist nicht eine zwingende Voraussetzung. Ich könnte mir vorstellen. Ich würde aber auch sehr gerne etwas im Bereich Entwicklungszusammenarbeit machen. Gerade weil ich da gesehen habe, dass man etwas bewirken kann, dass man direkt mit den Menschen zusammenarbeiten kann.
Letzte Frage. Was stört dich denn besonders in Europa, wenn du was ändern könntest?
Ja, es gibt eine gewisse Ignoranz. Es gibt so eine gewisse Ignoranz in Europa, von gewissen Menschen, die das Gefühl haben, dass sie mehr Rechte auf etwas haben als andere.
Mhm.
Schlussendlich sind wir eine Welt, wir müssen es gleichmäßig verteilen oder gerecht verteilen, sodass alle zufrieden sind. Und wenn wir das nicht tun, werden wir einfach immer Probleme kriegen.
Sebastian Büchler von Cuisine Sans Frontières, der Schweizer Hilfsorganisation. Wenn ihr aus Deutschland kommt und mitmachen wollt bei Cuisine Sans Frontières, das ist gar kein Problem. Das Einzige, was ihr mitbringen müsst, das ist ein bisschen Erfahrung in der Gastro.
Die Radio Wissen. Early Bird.